Herzlich willkommen beim Charity-Podcast. Mein Name ist Axel Steyer. In Folge 18 treffe ich Marcel Kainborg in Berlin. Marcel ist Anwalt und hilft mit seiner Arbeit Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Anlass für das kurzfristig anberaumte Gespräch ist die Verabschiedung des sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes durch die Ampelregierung. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, noch eine Bitte. Wenn euch der Charity-Podcast gefällt, bewertet ihn bitte bei Spotify oder Apple Podcasts. Danke. Und nun zu Marcel Kainborg.
Es gibt jetzt ganz aktuell die Entscheidung zur Bezahlkarte. Die ist jetzt bundeseinheitlich eingeführt, beziehungsweise die ermöglicht worden.
Ja.
Wie schaut es denn aus? Wie ist denn deine Bewertung dieser Bezahlkarte, der Idee?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich betrachte die Bezahlkarte letztendlich als weiteren Versuch, die Menschen zu gängeln, Geflüchtete zu gängeln. Das wird ja im Grunde auch mehr oder weniger offen zugegeben, dass man halt nicht möchte, dass die Menschen das Geld ins Ausland überweisen und solche Sachen. Wo man natürlich erstmal sagen muss, es ist völlig unklar, gibt überhaupt keine belastbaren Erkenntnisse dazu, in welchem Umfang das überhaupt stattfindet. Und aber selbst wenn, es ist das Geld der Leute und was die Leute mit ihrem Geld machen, geht den Staat im Endeffekt so wenig an, wie du, wie was du mit deinem Geld machst oder was ich mit meinem Geld mache. Es ist halt ihr Geld. Und die Bezahlkarte ist hier offensichtlich ein Versuch, die Leute ja zu gängeln, zu bevormunden und das ist erstmal abzulehnen.
Mhm. Das ist aber nicht das Einzige, was so die Ampelkoalition so in petto hat. Da gibt es ja noch mehr Sachen. Das Rückführungsverbesserungsgesetz war auch schon mal Thema. Wie schaust du darauf?
Ja, auch das ist sehr problematisch. Wobei ich tatsächlich auch sagen würde, man muss auch mal so ein bisschen den Kontext, auch den politischen Kontext sehen und aufspannen. Diese Ampel ist ja angetreten als die Fortschrittskoalition und hat relativ weitreichende Versprechungen in ihrem Koalitionsvertrag gemacht. Und ja, jetzt sind wir relativ weit in der Legislaturperiode. Ich glaube noch so ungefähr 1,5 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Und wenn man sich mal anguckt, was davon ist tatsächlich umgesetzt worden, dann haben wir halt ein Chancenaufenthaltsrecht. Okay, das hilft tatsächlich einigen Menschen. Da kann man sich auch, könnte man locker eine eigene Folge zu machen, wie gut oder schlecht man das jetzt findet. Aber gut, das hilft einigen Menschen zumindest weiter. Aber dem gegenüber stehen eine ganze Reihe von Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind oder die in einer Weise umgesetzt worden sind, die den Leuten eben nicht wirklich weiterhilft. Hier zum Beispiel wäre zu nennen, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, bei der zwar einerseits die Aufenthaltsdauer, die erforderlich ist, um sich einbürgern zu lassen, tatsächlich verkürzt wird, wie auch angekündigt im Koalitionsvertrag, auf 5 Jahre standardmäßig, insofern eine Verbesserung. Gleichzeitig hat die FDP aber die so weitreichende Verschärfungen bei den Voraussetzungen für die Einbürgerung durchgesetzt, dass es faktisch darauf hinausläuft, dass viele Menschen dauerhaft von der Einbürgerung ausgeschlossen sein werden. Insofern muss man sich fragen, ist das hier überhaupt eine Verbesserung oder wären wir nicht mit der alten Rechtslage besser bedient gewesen? Und in diesem Kontext haben wir jetzt eben nochmal dieses sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Mit dem halt zusätzlich dazu, dass viele Versprechungen nicht oder zumindest nicht vernünftig umgesetzt werden, dann gleichzeitig aber nochmal der Druck auf Geflüchtete massiv erhöht werden. Indem zum Beispiel der sogenannte Ausreisegewahrsam, die Abschiebungshaft Leid, wird verlängert von maximal 10 auf 28 Tage. Die Haftgründe für Abschiebungshaft werden allgemein ausgeweitet. Die Höchstdauer für Abschiebungshaft wird verlängert. Also wir können davon ausgehen, dass in Zukunft wesentlich mehr Menschen in Abschiebungshaft landen als bisher. Das deutet sich auch, meine ich, jetzt schon also meine ich jetzt schon erkennen zu können, dass in NRW zumindest die Ausländerbehörden sehr viel mehr Menschen in Abschiebungshaft nehmen, als ich es in den letzten Jahren erlebt habe. Und wir reden ja hier von Menschen, die nicht, das ist ja keine Strafhaft oder so, ja, das sind ja nicht Menschen, die aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung oder sowas im Gefängnis landen, sondern das Einzige, was sie in Anführungszeichen verbrochen haben, ist, sie sind nicht freiwillig ausgereist oder ihr Asylantrag wurde abgelehnt, wie auch immer. Genau, das vielleicht mal so als Einstieg.
Aber diese Abschiebehaft ist auch ganz oft unberechtigt, ne? Also wenn man jetzt mal überhaupt das in, als berechtigt ansieht, dass jemand außer Landes geschafft wird gegen den eigenen Willen, ist dann trotzdem, dass es sozusagen dass das passiert, gibt es dann immer trotzdem noch sozusagen unrechtmäßige Abschiebehaftzeiten. Es wurde eine massiv hohe Anzahl an Personen, die das betrifft.
Genau, das ist völlig richtig. Da hat sich natürlich, also wenn man über dieses Thema spricht, dann kommt man nicht umhin, den Kollegen Peter Fahlbusch zu erwähnen, der ja auch jetzt gerade durch ganz Deutschland tourt und Fortbildungen zum Abschiebungshaftrecht macht. Der eben seit vielen Jahren sehr viele Menschen in Abschiebungshaft vertritt und auf seiner Webseite eine regelmäßig aktualisierte Statistik veröffentlicht. Und daraus ergibt sich, dass ganz grob über den Daumen gepeilt knapp die Hälfte aller Abschiebungshaftfälle sich letztlich als rechtswidrig erweisen.
Frustriert dich das, diese, sag mal, man erwartet ja, sag ich mal, von einer Menschenrechts- oder feministischen Außenpolitik oder wie auch immer, von so einer Regierung, die solche Worte irgendwie propagiert, erwartet man ja eigentlich was anderes. Wie frustriert bist du?
Ich bin total frustriert. Das ist ja auch der Grund, warum ich den ganzen Tag auf Social Media rumpöbel. Weil ich tatsächlich vielleicht so ein bisschen naiv die Hoffnung hatte, als diese neue Bundesregierung an den Start ging, dass sich jetzt mal so ein paar Sachen zum Besseren wenden. Und jetzt, gute zwei Jahre später, sind wir in einer Situation, wo ich so denke, das hätte der gute Herr Seehofer sich nicht schöner ausdenken können. Und das frustriert mich in der Tat sehr.
Wie reagieren deine Klientinnen und Klienten da auf die veränderte Situation? Hast du Einblicke? Kannst du da Einblicke geben überhaupt?
Das ist schwierig, weil die Details dieser Diskussion bei den Leuten nicht so unbedingt ankommen oder oft sehr verzerrt. Also was man zum Teil merkt, ist halt eine deutliche Verunsicherung, die aber auch diffus ist in dem Sinne, dass die Menschen selber das nicht unbedingt jetzt einschätzen können. Was bedeutet das jetzt konkret für mich persönlich? Das ist dann mein Job als Ihr Anwalt, Ihnen das zu erklären natürlich. Ich merke aber auch, dass die Leute selber dann oft eine eher verzerrte Wahrnehmung haben in dem Sinne, dass zum Beispiel gab es jetzt eine eingeschränkte sogenannte Spurwechselregelung, die es für bestimmte Menschen, die ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ermöglichen, aus einem Asylverfahren in eine Aufenthaltserlaubnis als zur Erwerbstätigkeit zu wechseln. Aber wie gesagt, damit das klappt, muss eine ganze Latte an Voraussetzungen erfüllt sein. Und das kommt dann halt bei den Leuten nicht unbedingt so an. Bei den Leuten kommt einfach nur an, es gibt jetzt Spurwechsel. Und dann stehen die halt bei mir und sagen, ich will jetzt meinen Asylantrag zurücknehmen, ich will jetzt Spurwechsel. Und dann muss man halt sich das erstmal angucken und sagen, naja, erfüllst du denn überhaupt die Voraussetzungen dafür? Und dann stellt sich halt in den meisten Fällen heraus, nee, leider nicht.
Wie sind denn die, was müsste konkret an dem Recht geändert werden, an dem oder an der aktuellen politischen Ausrichtung, um, sag ich mal, ein menschenrechtsbasiertes menschenrechtsbasierten Umgang mit Menschen irgendwie an den Tag zu legen. Also was müsste alles fallen? Was müsste gestrichen werden?
Also was jetzt erstmal sozusagen als kurzfristige Sofortmaßnahme, glaube ich, helfen könnten, wären erstens tatsächlich eine niedrigschwellige Spurwechselregelung, die also nicht abhängig ist davon, dass 25 bürokratische Anforderungen erfüllt ist, sondern wo man halt einfach sagt, gut, wer jetzt hier angekommen ist in Deutschland und hier was auch immer dann im Einzelnen die Voraussetzungen sein mögen, müsste man sich überlegen natürlich, aber wer dann halt hier arbeitet oder was auch immer, der kriegt dann halt auch eine Aufenthaltserlaubnis. Darüber hinaus ist zum Beispiel unverständlich, warum der Abschiebestopp in den Iran nicht verlängert wurde. Also das wäre zum Beispiel auch für mich so ein klares Beispiel, wo man tatsächlich mal eine feministische Außenpolitik praktizieren könnte, indem eine Bundesregierung klar sagt, so ein Land wie Iran, in dem Rechte von Frauen systematisch mit Füßen getreten werden, dahin schieben wir nicht ab. Also einfach Abschiebestopps in solche menschenverachtenden Diktaturen. Auch das wäre, glaube ich, so als Sofortmaßnahme erstmal hilfreich. Und ansonsten würde es, glaube ich, gerade schon mal helfen, wenn man einfach davon absehen würde, das Recht immer weiter zu verschlimmern.
Nur scheint ja die Politik quasi die Bundesregierung quasi AfD-Politik zu machen.
Ja.
Im Wesentlichen. Wie groß ist denn eigentlich der Unterschied zu dem, was die AfD tatsächlich will und dem, was die Bundesregierung macht? Ist der so groß?
Ja, das frage ich mich tatsächlich auch zunehmend. Also gut, wenn man jetzt sieht, dass eine AfD gerne ganz vielen Deutschen die Staatsangehörigkeit wieder wegnehmen möchte, um sie dann abschieben zu können oder so. Das sind dann halt Sachen, das würde jetzt wahrscheinlich, also das ist jetzt nicht die Politik dieser Bundesregierung, ja. Aber das Problem ist ja, dass dadurch, dass man immer weiter rechte Narrative übernimmt und zum Gegenstand der eigenen Politik macht, den ganzen Diskurs immer weiter nach rechts verschiebt. Und wenn das jetzt noch 10, 20 Jahre so weitergeht, dann sind wir vielleicht irgendwann an einer Stelle, wo dann tatsächlich auch in der bürgerlichen Mitte ernsthaft darüber nachgedacht wird, Deutschen den Pass wegzunehmen, um sie abzuschieben.
Marcel, das Rückführungsverbesserungsgesetz ist ganz relativ aktuell von der Bundesregierung eingebracht im Bundestag, von den meisten Abgeordneten abgenickt, von denen man eigentlich gedacht hätte, dass sie sowas nie durchlassen. Was steht denn da genau drin?
Ja, also wir hatten ja eben schon über das Thema Abschiebungshaft exemplarisch gesprochen. So ein paar weitere Sachen, die sehr problematisch sind, ist zum einen, es war bis jetzt zum Beispiel nicht strafbar, Falschangaben im Asylverfahren zu machen. Ja? Dazu muss man ja sagen, wir haben ja im Asylverfahren die Situation, dass die Leute in der Regel keine Beweise für ihre Geschichte vorlegen können. Die Leute erzählen halt eine Geschichte und die wird dann halt entweder geglaubt oder auch nicht. Wenn sie geglaubt wird, ist gut. Wenn sie nicht geglaubt wird, naja, dann wurde der Asylantrag halt in der Regel abgelehnt. Aber dann konnte man sich immer noch angucken, also zumindest wurden sie dafür nicht bestraft in dem Sinne und man konnte sich dann immer noch angucken, okay, finden wir hier vielleicht eine Ausbildung oder können wir irgendwas anderes noch machen? Und da war der Gesetzgeber jetzt anscheinend der Auffassung, dass das eine Strafbarkeitslücke sei und hat jetzt falsche Angaben im Asylverfahren unter Strafe gestellt. Das heißt, im Prinzip ist es denkbar, dass Geflüchtete, deren Geschichte nicht geglaubt wird und die sich dann eine Ablehnung ihres Asylantrages einfangen, weil ihre Geschichte unglaubhaft sei, dann hinterher auch noch eine Strafanzeige deswegen kassieren. Und dabei ist auch zumindest prinzipiell denkbar, dass dann auch ihre AnwältInnen oder SozialarbeiterInnen, die diesen Menschen helfen, dass die gegebenenfalls ebenfalls von Strafverfolgung betroffen sein könnten unter dem Gesichtspunkt Beihilfe oder sonst was. Ja, also typischerweise, wenn ich eine Klagebegründung schreibe in einem Asylverfahren als Anwalt, dann frage ich die Leute ja, was ist denn passiert, und dann versuche ich die Geschichte für das Gericht aufzubereiten und schicke sie an das Gericht. Und wenn das Gericht dann hinterher sagt, ich halte das alles für erstunken und erlogen, ich glaube dir kein Wort, habe ich als Anwalt mich dann möglicherweise der Beihilfe strafbar gemacht oder so. Also das ist noch ein weiteres großes Problem. Dann ein anderes großes Thema, das so beinahe durchgerutscht oder das eigentlich im Gesetzgebungsverfahren quasi unbemerkt durchgerutscht ist, das erst irgendwie auffiel, als das Gesetz wirklich beschlossen wurde, das war, dass auch der Rechtsschutz gegen Abschiebungen massiv eingeschränkt wird. Wir haben es immer schon im Asylverfahren so, dass es da im vorläufigen Rechtsschutz nur eine Instanz gibt. Ja, also das Bundesamt sagt von mir aus in einem Dublin-Bescheid, die Abschiebung nach Italien beispielsweise wird angeordnet. Dann stelle ich dagegen einen Eilantrag. Und wenn das Verwaltungsgericht in der ersten Instanz dann sagt, ich lehne den ab, dann habe ich dagegen kein Rechtsmittel. Dann ist vorbei. Ich kann dann nicht mehr zum Oberverwaltungsgericht. Das ist eine Besonderheit im Asylrecht. Wenn aber zum Beispiel später irgendwann unabhängig vom Dublin-Verfahren die Ausländerbehörde versucht, im aufenthaltsrechtlichen Verfahren die Abschiebung zu betreiben, dann habe ich normalerweise zwei Instanzen. Dann kann ich erst beim Verwaltungsgericht dagegen vorgehen und dann gegen den negativen Beschluss gegebenenfalls vom Verwaltungsgericht nochmal Beschwerde einlegen und kommen dann zum Oberverwaltungsgericht. Und diese zweite Instanz, die wurde jetzt für Geflüchtete weitgehend gekappt. Also dieser sogenannte Ausschluss der Beschwerde aus dem Asylverfahren, der gilt jetzt in vielen Fällen, nicht in allen, ist im Einzelnen kompliziert, aber der wurde jetzt auch in vielen Fällen aufs Aufenthaltsrecht übertragen. Das ist jetzt vielleicht für Nicht-JuristInnen ein bisschen schwierig, aber das hat tatsächlich für den Rechtsschutz recht drastische Konsequenzen. Und eine andere Sache betrifft das Leistungsrecht, Sozialleistungen. Bis jetzt gab es die sogenannten Analogleistungen. Das heißt, wenn die Menschen seit 18 Monaten in Deutschland waren, Geflüchtete, dann bekamen sie in den meisten Fällen Leistungen entsprechend SGB XII. Und diese Wartezeit wurde jetzt auch verlängert auf 36 Monate. Das heißt, praktisch die Leute kriegen weniger Geld. Ob das verfassungsgemäß ist und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an das soziokulturelle Existenzminimum entspricht, die Menschen so lange mit so wenig Geld auskommen zu lassen, auch darüber lässt sich streiten. Das wird ganz sicher das Bundesverfassungsgericht beschäftigen.
Hm. Nochmal, das ist ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man bestimmte Instanzen gar nicht mehr anrufen kann, muss man ja eigentlich sagen, okay, hier wird der Rechtsstaat ausgehöhlt.
Ein Stück weit, ja. Genau. Das ist im Grunde die Konsequenz.
Mhm. Nun, es ist auch besonders auffällig, dass es gerade die Ausländer trifft, die sogenannten Ausländer trifft, die da jetzt sowas erleiden müssen. Gibt es Vergleichbares in anderen Rechtsgebieten mit dieser Einschränkung des Instanzenweges?
Oder ist das? Nicht wirklich. Also das ist ja genau die kuriose Situation. Du kannst gegen jeden Gebührenbescheid der Kommune kannst du durch mehrere Instanzen durchklagen, aber wenn es wirklich hier im Grunde um Leben und Tod geht, dann ist nach der ersten Instanz Schluss.
Mhm. Nun muss man ja auch sagen, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit ja nicht besonders bekannt dafür ist, in Opposition zu Behörden zu gehen. Ich habe eher den Eindruck, da werden nur alle möglichen Argumentationsmuster herangezogen, um Entscheidungen für Behörden oder auch für das Auswärtige Amt oder so herbeizuführen. Und das irgendwie, ja, man will es nicht direkt sagen, Rechtsbeugung betrieben. Aber also, wie ist denn dein Eindruck, was die Gerichtsbarkeit da in dem Bereich des Verwaltungsrechts anbelangt?
Ja, also in der groben Tendenz stimmt das. Natürlich ärgert man sich, gerade wenn man als Anwalt in dem Bereich tätig ist, sehr oft über restriktive gerichtliche Entscheidungen. Ist aber auch, also es gibt sicherlich auch an Verwaltungsgerichten RichterInnen, die anders ticken. Also man erkennt teilweise zum Beispiel auch von Leuten, die, es werden zurzeit auch sehr viele junge RichterInnen eingestellt. Da erkennt man teilweise schon auch, dass die jetzt nicht mehr so unbedingt von einem, ich sag mal, preußischen Ordnungsdenken geprägt sind, wie vielleicht noch die vorherigen Generationen von VerwaltungsrichterInnen. Also da kann man, glaube ich, schon mit ein bisschen Optimismus hoffen, dass sich das vielleicht ein bisschen ändern mag.
Mhm. Im Rückführungsverfassungsgesetz steht auch noch drin, dass es dass jetzt bei Abschiebehaft Anwältinnen beigeordnet werden. Das wird so als positiver Aspekt verkauft. Man hört man jetzt häufig, dass gerade im Bereich der Pflichtverteidigung die Anwältinnen ja, um Aufträge letztendlich zu kriegen, nicht so wirklich effektiv im Strafrecht zum Beispiel agieren. Würde das denn auch auf das Asylrecht zutreffen?
Ja, das ist genau die Frage. Ich erwähnte ja eben schon, dass Peter Fahlbusch zurzeit zu Fortbildungen durch das ganze Bundesgebiet tourt, zusammen mit dem Kollegen Rolf Stamann. Und das ist tatsächlich genau das Thema, um das es geht. Die bilden zurzeit sehr viele KollegInnen dazu aus, hier als PflichtanwältInnen tätig werden zu können. Es sei vielleicht fairerweise dazu gesagt, diese neue Regelung ist tatsächlich eine Verbesserung. Ja, also das ist schon auch eine lange, lange erhobene Forderung gewesen, zu sagen, also es ist ja so ziemlich der schärfste Grundrechtseingriff, den man sich nur vorstellen kann, Menschen in ein Gefängnis zu sperren. Und wenn der Staat das schon macht, erst recht in einem Bereich, wo eben bekannt ist, dass so viele falsche Entscheidungen getroffen werden, dann ist es ja wohl das Mindeste, dass die Leute wenigstens einen Rechtsanwalt beigeordnet bekommen. Also das, auch diese Regelung, da kann man jetzt, könnte man sich jetzt sehr lange über die Details streiten, über mögliche Lücken und so weiter. Ja, aber dass es so eine Regelung gibt, ist tatsächlich erstmal positiv. Das ist tatsächlich eine der wenigen, es gibt so tatsächlich einige wenige positive Sachen in dem Rückführungsverbesserungsgesetz, das ist sicherlich eine davon. Eine andere ist zum Beispiel, dass Subsidiärschutzberechtigte jetzt auch standardmäßig eine Aufenthaltserlaubnis von 3 Jahren kriegen. Auch das ist definitiv eine Verbesserung zum Status quo. Also es ist jetzt nicht alles nur schlecht, ja. Aber tatsächlich ist natürlich genau die Befürchtung, die da so ein bisschen im Raum wabert, wie du sagst, dass jetzt möglicherweise die HaftrichterInnen gezielt solche AnwältInnen beiordnen, die sie irgendwie aus der Kantine kennen, von denen sie wissen, der macht mir keinen Ärger. Das ist genau der Grund, warum Peter Fahlbusch und Rolf Stamann hier diese Ausbildungstour machen, um eben hier Listen von geschulten KollegInnen erstellen zu können, die man dann auch möglicherweise mit Unterstützung der Anwaltskammern an die Gerichte schicken kann und sagen kann, hier, das sind Leute, die haben wir ausgebildet, die wissen, wie das geht, ordnet doch bitte die bei, ob sich wie die Gerichte letztlich dann damit umgehen werden, das wissen wir natürlich noch nicht. Die Regelung gibt es ja gerade erst seit ein paar Wochen. Hm.
Nun wurde auch mal viel versprochen, von wegen Familienzusammenführung und so. Erlebt das auch mal im Bekanntenkreis, dass da sehr, sehr ja letztendlich die Leute jahrelang warten, zum Teil eben auch mal ein halbes Jahrzehnt oder 7 Jahre warten, bis die eigenen Kinder da sind oder die, ja, hat sich da, wie hat sich die Ampelkoalition da bisher geschlagen?
Mau, um nicht zu sagen, im Grunde haben sie ihre Versprechen gebrochen. Also es war ja angekündigt, dass die subsidiär Schutzberechtigten, also dass diese Sonderregelungen zur Familienzusammenführung bei subsidiär Schutzberechtigten abgeschafft werden und da wieder sie wieder gleichgestellt werden sollen mit den anerkannten Flüchtlingen. Das war ja auch für kurze Zeit, für wenige Monate 2015 schon mal geltendes Recht. Aber ich glaube, da müssen wir uns nichts mehr vormachen. Das wird nicht mehr passieren. Also nicht in dieser Legislaturperiode. Und also auch das Thema Ortskräfte, das ist jetzt eher dein Thema als meins. Da arbeitest du, glaube ich, wesentlich mehr zu als ich. Aber auch das ist ja ein Elend. Also da gibt es ja nichts dran schön zu reden.
Nee, man muss auch gerade da konkret sagen, dass da die Verwaltungsgerichte ordentlich gebrieft werden von den Ministerien, sodass da eigentlich keine positiven Entscheidungen mehr rausspringen. Also außergerichtlich ist da noch viel, also ist da noch ein klein wenig drin, aber gerade im gerichtlichen Verfahren gibt es ja feste Zuständigkeiten. Also bei den Ortskräften ist es halt das Verwaltungsgericht in Berlin, ja. Und das Oberverwaltungsgericht in Berlin. Und da ist eigentlich durch die Bank bisher ja eine restriktive Ablehnungspraxis zu erkennen, und Schutzpflichten werden ignoriert, Arbeitsverträge werden nicht als Arbeitsverträge interpretiert und so weiter und so fort. Also das ist schon mehr als grauenhaft. Und ehrlich gesagt hatte ich eher den Eindruck, das war in der Zeit seit dem Fall von Afghanistan bis zur Amtseinsetzung von Scholz war das tatsächlich einfacher, Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu retten. Hast du noch spezielle Punkte, wo du sagst, dann müsstest du vielleicht nochmal drauf eingehen?
Ich glaube, also man könnte sich jetzt noch ganz viel an Einzelheiten abarbeiten, ja. Aber ich glaube, das ganz Grobe haben wir, glaube ich.
Ja. Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und eine gute Heimreise aus Berlin nach Düsseldorf und ja, alles Gute und deinen Klientinnen vor allen Dingen auch alles Gute.
Ja, von mir auch vielen Dank. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte und dir auch alles Gute und noch viel Erfolg bei deiner Arbeit auf jeden Fall. Und
danke dir. Ciao.
Ja, tschüss.
Das war Marcel Kainborg. In den Shownotes findet ihr die Kontakte zu Marcel und den genannten Anwältinnen. Noch ein Veranstaltungshinweis. Am Mittwoch, 24.04.2024 um 20 Uhr findet wieder eine Live-Podcast-Aufzeichnung in Dresden statt. Diesmal kommt Gordon Isler von der Seenotrettungsorganisation CI. Das Ganze findet im Rausch auf der Bürgerstraße 36 in Dresden-Pieschen statt. Wenn ihr nicht vorbeikommen und mitdiskutieren könnt, hört die Folge mit Gordon Isler ab kommenden Sonntag im Charity-Podcast. Alles Gute bis dahin, euer Axel Steier.